HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwind. Guten Tag.
Der 49-jährige Mann hatte die Werke aus dem Papiermüll des Künstlers gezogen.
Ist es so, dass die Richterin angenommen hat, dass Herr Richter, indem er die Werke in die Mülltonne gegeben hat, sich seines Eigentums nicht begeben wollte? Er wollte die Entsorgung der Werke.
Deutschland braucht dringend ein Endlager für den hochradioaktiven Atommüll.
Für den Bau und den Betrieb der Endlager ist der Staat in Deutschland verantwortlich.
Wir befinden uns hier in einer Gesellschaft, die bislang es nicht geschafft hat, das Kapitel der Entsorgung zu beantworten.
Man hat den Bürger suggeriert, ihr könnt weiterhin Verpackungen kaufen und endlich, es wird ja dann recycelt. Tatsächlich wird aber sehr wenig recycelt, zumindest was Kunststoffe angeht.
Was wir brauchen, sind hochwertige Rezyklate aus Verpackungsabfällen, weil nur die finden einen Markt.
Die Möwen kreisen über dem Müll. Der beißende Geruch stört das Idyll.
Und wenn uns das gelingt, dann werden wir auch eine Kreislaufwirtschaft erleben. Und dann werden wir auch sehen, dass immer mehr Verpackungshersteller auf solche Rohstoffe zurückgreifen.
Darf man aus dem Papiercontainer eines Ateliers Werke mitnehmen, die der Künstler dort entsorgt hat? Darf man nicht. Wer Skizzen des Künstlers Gerhard Richter zum Beispiel aus dem Müll fischt, begeht einen Diebstahl. Wer mit dem Weggeworfenen Geld machen will, landet vor Gericht. So geschehen gestern zu Köln. Auch der Müll ist nicht herrenlos, er gehört dem Verursacher. Der Müll allerdings, den die Atomkraftwerke hinterlassen haben, der gehört uns allen. Die Verursacher haben ihn selbstlos uns übereignet. Auch dieser Müll steckt voller Geld, das wir alle gemeinsam gezahlt haben und noch zahlen müssen, um ihn Jahrtausende sicher aufzubewahren. Wenn wir dann mal herausgefunden haben, wo wir das überhaupt machen können. Die Suche nach dem Endlager für den Atommüll ist gestern in die heiße Phase eingetreten. Anderer Müll dagegen ist ein lukratives Geschäft. Von ihm leben weltweit agierende Unternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern, deren Gewinn wiederum schmälern die, die erst gar keinen Müll entstehen lassen. Wer nichts wegwerft oder verwertet, was andere wegwerfen würden, steigt aus dem Stoffkreislauf aus. Ist das eigentlich erlaubt? Ist das Müll oder kann das weg? Die Abfallfrage, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Zuallererst mal die Grundsatzfrage, wem gehört eigentlich der Müll? In jedem Kölner Fall mit den Bildern des international renommierten Künstlers Gerhard Richter hat das gestern eine Richterin in erster Instanz entschieden. Und das sehr eindeutig, wie Markus Schmitz berichtet.
Im Fall der gestohlenen Werke des Künstlers Gerhard Richter hat das Kölner Amtsgericht den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 3.150 Euro verurteilt. Der 49-jährige Mann hatte die Werke aus dem Papiermüll des Künstlers gezogen. Es war ein Diebstahl, das hatte die Richterin im Kölner Amtsgericht zweifelsfrei festgestellt. Dabei kam es jetzt nicht darauf an, dass dem Künstler Gerhard Richter seine Entwürfe von mit Öl bemalten Fotografien gleichgültig waren. Sie gefielen ihm nicht und sollten deshalb zerstört werden durch die Kölner Abfall. Wirtschaftsbetriebe. Es ist also nicht erlaubt, einfach in eine Altpapiertonne zu greifen und Gegenstände herauszunehmen. Deshalb auch die Verurteilung wegen Diebstahls, sagt die Sprecherin des Kölner Amtsgerichts Gabriele Boos.
Ist es so, dass die Richterin angenommen hat, dass Herr Richter, indem er die Werke in die Mülltonne gegeben hat, sich seines Eigentums nicht begeben wollte, sondern eben sein Eigentum behielt? Er wollte die Entsorgung der Werke und insofern dann ein Bruch fremden Eigentums und ein Diebstahl.
Zu den Vorwürfen sagte der 49-Jährige nichts. Allerdings hatte er in der Vergangenheit gegenüber der Polizei eine Aussage gemacht. Am Ende des Prozesses stand fest, dass der Mann 4 Bilder aus dem Papiermüll von Gerhard Richter gezogen hatte. Der Angeklagte hatte in früheren Aussagen behauptet, dass im Sommer 2016 vor dem Haus Gerhard Richters im Kölner Süden ein Altpapiercontainer durch eine Sturmböe umgefallen sei. Die Papierhaufen, die sich dann auf der Straße verteilt hätten, legte er zurück in die Tonne. Dabei seien ihm die 4 Bilder aufgefallen und er habe sie mitgenommen. Auch die Papierstücke, die auf der Straße lagen, durfte der Mann laut Kölner Amtsgericht nicht einfach mitnehmen, Sprecherin Gabriele Boos.
Insofern hat die Richterin gesagt, dass das für die Zuordnung keine Rolle spielt, weil sie sagt, es war deutlich noch erkennbar für den Angeklagten, dass diese Papiere, die da rumlagen, dem Anwesen Richter zuzuordnen waren und deshalb eben auch das Eigentum zuordnenbar war.
Der Künstler Gerhard Richter war im Prozess selbst auch als Zeuge geladen. Er konnte allerdings wegen einer Krankheit nicht im Amtsgericht erscheinen. Für ihn war es eine Art Marktverzerrung, wenn Kunstwerke, die er für die Entsorgung bestimmt, in Umlauf kommen. Ob der Angeklagte das Urteil akzeptiert, ist nicht bekannt. Er hatte gehofft, von dem Verkauf der Richterwerke ein Hotel in Norddeutschland betreiben zu können.
Markus Schmitz über das Urteil gegen den Passanten, der gesehen hat, dass da Gerhard Richter etwas in seinen Müll geworfen hat, was vielleicht für einige Menschen wertvoll gewesen wäre. Aber es war, wie wir gehört haben, dann eben doch Diebstahl. Rechtsanwalt Thorsten Hein, Strafverteidiger in Bad Vilbel, guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Eigentlich ein erstaunliches Urteil, was da gegen den Mann gefällt worden ist, der nun zum Dieb wurde, obwohl Gerhard Richter selbst, so berichten zumindest die Kollegen, also der Geschädigte, der Bestohlene, so wie die Richterin jetzt gesagt hat, nur sicher gehen wollte, dass seine Skizzen nicht auf dem Kunstmarkt landen, sondern im Müll. Das heißt, wenn man ihm sie zurückgegeben hätte, wäre die Sache eigentlich erledigt gewesen.
Das ist die Frage, ob sie dann erledigt gewesen wäre. Grundsätzlich entscheidet ja die Staatsanwaltschaft, ob sie ein Ermittlungsverfahren einleitet. Und dann entscheidet sie auch, ob sie es anklagt, ob sie es einstellt, mangels hinreichendem Tatverdacht oder auch wegen geringer Schuld. Oder ob sie es einstellt gegen eine angemessene Auflage, die das Unrecht in der Tat beseitigen könnte. Im vorliegenden Fall in der Tat wirkt es schon sehr hart, dass es angeklagt wurde, gemessen daran, dass ja auch der Künstler geäußert haben soll, dass er gar kein Interesse daran hat, dass der Beschuldigte hier bestraft wird, sondern einzig nur das Interesse hatte, dass er seine Skizzen zurückerhält. Also insoweit wäre grundsätzlich es auch möglich gewesen, es dem Beschuldigten aufzuerlegen, die Skizzen zurückzugeben. Ich vermute aber, man hat sich hier für eine Anklage entschieden, weil ja doch diese Skizzen einen nicht unerheblichen Wert hatten.
Ja, das ist wohl so. Er wollte damit ein Hotel in Norddeutschland aufmachen. Wie ist das denn generell mit dem Eigentum? Wenn ich das Eigentumsrecht an einem Gegenstand aufgeben möchte, also es in den Müll werfe, diesen Gegenstand, dann gehört er mir dennoch weiter?
Wenn ich es wirklich komplett aufgeben möchte, das sind die typischen Fälle beispielsweise, wenn Sperrmüll auf die Straße gestellt wird und wirklich noch ein Zettel dran gehangen wird, wo drauf steht zu verschenken, dann kann man definitiv von einer gewollten Eigentumsaufgabe desjenigen, der den Müll entsorgen möchte, sprechen. Ansonsten, wenn es nur um das Wegwerfen in einen Container geht, geht die Rechtsprechung grundsätzlich nicht davon aus, dass hierdurch komplett der Wille des Gewahrsams an den Sachen aufgehoben wird, sondern vielmehr ist es doch der Wille des Entsorgenden, dass diese Sachen so lange bei ihm in der Mülltonne bleiben, bis das Entsorgungsunternehmen kommt und die Sachen dann auch abholt und tatsächlich eben entsorgt und vernichtet.
Das heißt, wenn jemand aus meiner Papiertonne Rechnungen oder persönliche Briefe herausnimmt, dann ist das Diebstahl.
Das ist definitiv Diebstahl, es sei denn, Sie würden tatsächlich auf Ihre Mülltonne schreiben, greifen Sie zu und bedienen Sie sich.
Und wann geht der Müll, den ich in der Tonne vor dem Haus entsorgt habe, dann in den Besitz der Entsorgungsfirma über? Erst wenn die Tonne in den Mülllaster gekippt wird?
Ja, in der Tat. Das ist dann tatsächlich, wenn man so will, der gewollte Gewahrsamsbruch. Sie wollen ja in dem Moment, dass der Gewahrsam, Ihr Gewahrsam in der Mülltonne aufgegeben wird und dass die Sachen dann in das Eigentum der Entsorgungsfirma übergehen.
Und weil Sie den Sperrmüll angesprochen haben, das heißt, ich stelle Sperrmüll auf die Straße, weil ich mit der Entsorgungsfirma vereinbart habe, dass sie morgen kommt oder so. Dieser bleibt aber, bis er abgeholt wird, in meinem Besitz. Nee, in meinem Besitz nicht, aber in meinem Eigentum.
Also rechtlich ist das Ganze durchaus streitig. Gerade beim Sperrmüll hat man ja eben die Situation, dass eben nicht da eine Mülltonne auf dem eigenen Grundstück steht, sondern dass der Sperrmüll auf der Straße steht. Also jedermann kann Zugriff drauf nehmen. Aber doch wird grundsätzlich davon ausgegangen, bei Sperrmüll und Schrott, wenn man den irgendwo abstellt zur Abholung, dass hier auch eben der Eigentümer den Willen hat, das Zeug eben nur zu dem Zweck abzustellen, dass eben der Entsorger kommt und es abholt und nicht, dass eben jedermann zugreifen kann. Aber wie gesagt, das Ganze ist in der Literatur zumindest höchst streitig. Die Rechtsprechung, die ist da dann doch, wie wir jetzt an dem aktuellen Fall gesehen haben, sehr streng. Oder wie wir auch an den Fällen beim Containern gesehen haben.
Wo es um die weggeworfenen Lebensmittel geht.
Da gab es sogar noch Sicherungsvorrichtungen an den Mülltonnen der Supermärkte und die wurden wohl aufgebrochen, was ja sogar dann zu einer Strafschärfung grundsätzlich geführt hat.
Im Grundgesetz heißt es ja, Eigentum verpflichtet. Bedeutet das, wenn ich etwas auf die Straße stelle, jetzt beim Sperrmüll nochmal, bin ich weiter dafür verantwortlich? Ich komme da drauf, ich erzähle die Geschichte kurz, weil ich mal mich beschwert habe bei unserer Entsorgungsfirma hier in Frankfurt, weil jemand Sperrmüll auf die Straße gestellt hat, der ist geflattert worden und zog sich dann über die ganze Straße hin. Und habe ich angerufen und habe gesagt, wollt ihr das nicht mal abholen? Das ist hier eine große Müllhalde geworden. Und dann sagten sie, nö, wir haben da einen Termin gesetzt, wir sind dafür nicht zuständig. Dafür ist derjenige zuständig für die Sauberkeit und die Ordnung, der es hingestellt hat.
Ja, in der Tat. Also das betrifft jetzt zwar weniger die strafrechtliche Seite, vielleicht eher so die Frage einer Ordnungswidrigkeit. Mhm. Also wenn ich Müll auf die Straße stelle oder wenn ich Sperrmüll auf die Straße stelle und auch ein Abholungsunternehmen beauftragt habe, muss ich schon in gewisser Weise sicherstellen, dass von diesen Gegenständen weder für Passanten noch für die Umwelt irgendwelche Gefahren ausgehen. Also es kann nicht sein, dass jemand seinen Sperrmüll abstellt und beim leichtesten Windstoß fliegt alles auseinander und wird durch die Gegend geweht. Also da muss man natürlich entsprechende Vorrichtungen treffen.
Der Strafverteidiger Thorsten Hein über das Besitzrecht am Müll. Recht herzlichen Dank.
Seit nun mittlerweile über 3500 Jahren gibt es Müll. Was möchte dieses historische Faktum uns sagen? Die Erzeugung des Mülls war ja über viele, viele Jahrtausende hinweg eine mühsame Tätigkeit, die fast ausschließlich liebevoll von Hand bewerkstelligt werden musste. Durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe wie Holz oder Tapirdung mangelte es dem historischen Müll obendrein an Haltbarkeit. Erst mit Beginn der industriell-technischen Revolution und durch den Einsatz neu entwickelter Werkstoffe wie PVC, wie Plaste oder wie Polyvinylchlorid wurde es endlich leichter, Müll auch in großen Mengen zu produzieren. Mittlerweile kümmern sich ganze Industriezweige um die Müllherstellung, zum Beispiel die Verpackungsindustrie oder das Fernsehen. Klarer Fall: Müll war noch nie so wertvoll wie heute. Deswegen wird er ja auch getrennt erzeugt. Die Sammlung von Hausmüll, Sperrmüll und Plastemüll geschieht mittlerweile ziemlich reibungslos. Oft aber gelangt kostbarer Atommüll in den Hausmüll. Atommüll ist viel zu kostbar, um ihn achtlos im normalen Kreislauf zu entsorgen. Die alljährlich stattfindenden polizeilich hochbewachten Transporte in hermetisch abgeschlossenen Spezialzügen mit Fidel Castro-Behältern sind Beweis dafür.
Die Geschichte des Mülls erzählt von Olaf Schubert. Ist das Müll oder kann das weg? Die Abfallfrage, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Nun kommen wir zu der zuletzt eben angesprochenen Art von Müll, die niemand haben will und für die sich die direkten Verursacher nicht verantwortlich fühlen. Die Art Müll, die zugleich die gefährlichste ist, die Menschen jemals produziert haben. Atommüll. Gestern ist die Suche nach einem Standort für das deutsche Atommüllendlager in die heiße Phase gegangen, mit einer ersten Informationsveranstaltung in Kiel, der nun weitere in allen Bundesländern folgen werden. Über die Suche nach dem Endlager Bettina Meier.
Bis zum Jahr 2031 soll ein endgültiger Standort für die Lagerung von Atommüll gefunden sein. Doch bereits jetzt werden die Weichen gestellt. Die Öffentlichkeit soll mitwirken können. Ein vom Bund gegründetes Unternehmen, die Bundesgesellschaft für Endlagerung, ist dabei, Standorte ausfindig zu machen. Die Suche laufe ergebnisoffen ab, folge dem Prinzip einer weißen Landkarte, wo keine Region ausgeschlossen wird, betont Monika Hotop, Sprecherin der Bundesgesellschaft für Endlagerung.
Wir bekommen im Moment Daten von den geologischen Landesdiensten, die wir auswerten. Wenn wir die Daten ausgewertet haben, werden wir im Sommer 2020 einen Zwischenbericht Teilgebiete veröffentlichen, in dem das erste Mal Gebiete genannt werden, die als Endlager in Frage kommen. Und damit ist dann aus der weißen Landkarte eine bunte Landkarte geworden.
Gegen diese bunte Landkarte regt sich aber Widerstand. Salz, Ton, granithaltiges oder kristallines Gestein, das sich für die Endlagerung eignet, gibt es in Deutschland an mehreren Stellen. Doch Informationen, wo das genau ist, sind für die Öffentlichkeit kaum verfügbar. Oft stehen die Daten in Studien, die private Firmen in Auftrag gegeben haben und die dem Geschäftsgeheimnis unterliegen, gibt die SPD-Bundestagsabgeordnete und Energieexpertin Nina Scheer zu bedenken.
Es ist eben auch die Krux der Sache, dass wir sehr unterschiedliche Vorkommnisse von Daten überhaupt haben. Und wie man damit umgeht im weiteren Prozess, das muss auch auf gesetzliche Füße unter einem rechtssicheren Rahmen sein. Und an der Stelle hakt es tatsächlich zurzeit.
Denn ein sogenanntes Geologiedatengesetz, das längst auf den Weg kommen sollte und den Zugang der Öffentlichkeit zu den Daten erleichtern soll, kommt nicht voran. Robert Habeck, Parteichef der Grünen, fordert im ARD-Morgenmagazin mehr Transparenz, um die Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit nicht zu verspielen.
Wir sind aus der Atomkraft ausgestiegen in Deutschland in einem großen nationalen Konsens nach Fukushima. Dieser Konsens sollte sich jetzt durchhalten, auch bei der Endlagersuche, so anstrengend es auch wird. Aber jetzt zeigt sich, welche Politikerinnen und welche Politiker Rückgrat haben und welche nicht.
Habeck kritisiert vor allem die bayerische Landesregierung, weil sie in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, dass sie ein Endlager in Bayern nicht haben will. Während die Linken das Verfahren ablehnen, haben sich FDP und CDU/CSU im Bundestag für die ergebnisoffene Suche nach dem Endlager für Atommüll ausgesprochen. Dazu die umweltpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marie-Louise Dött.
Trotzdem gehört Bayern zu Deutschland. Weiße Landkarte gilt überall. Ob die sich das vorstellen oder nicht, das wird nachher die mineralogische Untersuchung ergeben.
2020 soll die Bundesgesellschaft für Endlagerung ihre Vorschläge vorstellen, welche Standorte für eine Endlagerung von Atommüll in Frage kommen. Bürger können sich in einem nationalen Begleitgremium beteiligen. Das soll zum Beispiel auch überwachen, inwieweit das Bergwerk in Gorleben, um den es jahrzehntelang Streit gegeben hatte, zurückgebaut wurde. Und dass der Standort bei der Endlagersuche möglichst vorurteilsfrei behandelt wird.
Bettina Meyer über die Suche nach dem Endlager für Atommüll, die gestern mit der ersten Informationsveranstaltung in Kiel sozusagen in die heiße Phase eingetreten ist. Am Telefon jetzt Professor Armin Grunwald, Physiker, Philosoph am Karlsruher Institut für Technologie, Leiter des Bundestagsbüros für Technikfolgenabschätzung und Mitglied des Nationalen Begleitgremiums zur Standortsuche für das Atommüllendlager. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schön.
Wir haben eben gehört, Salz, Ton, Granit oder kristallines Gestein. Das war im Beitrag zu hören als Voraussetzung, als mögliche Bodenformation für ein atomares Endlager. Welche Kriterien muss ein Standort für so ein Atommüllendlager denn erfüllen?
Das sind vor allen Dingen Sicherheitskriterien. Der Gesetzgeber hat vorgeschrieben, ein Standort muss den Nachweis für 1 Million Jahre Sicherheit erbringen. Das heißt, für 1 Million Jahre soll man sicher sein, dass die radioaktiven Stoffe nicht rauskommen. Wie man das im Detail geologisch dann nachweist, ist sehr unterschiedlich von Standort zu Standort. Manche Kriterien sind einfach, wie zum Beispiel, man will keine Standorte mit möglichem Vulkanismus. Mhm. Also Beispiel Eifel, das ist selbstverständlich. Andere Kriterien, die Standorte müssen groß genug sein. Es muss genug Felsmaterial geben, dass die Abschirmung der radioaktiven Stoffe auch wirklich sicher genug ist. Dann müssen gewisse geologische Faktoren erfüllt sein. Keine Risse, wenn wir etwa an Granit denken. Gewisse Durchlässigkeiten dürfen eine gewisse Mindestgröße nicht überschreiten. Also es gibt sehr detaillierte Kriterien. Insgesamt sind es um die 15 oder 18 Kriterien, die die Endlagerkommission mal festgelegt hat. Das wird schon ziemlich aufwendig, die alle nachzuprüfen.
Haben wir denn überhaupt eine beherrschbare und über Jahrtausende sichere, handhabbare Technologie zur Atommüllendlagerung?
Haben wir nicht. Also wenn wir in die Menschheitsgeschichte schauen, dann sind 100 Jahre schon sehr lang. Mhm. 1000 und 10.000 sind unermesslich und 1 Million können wir uns nicht vorstellen. Der Trick ist, dass wir uns hier der Geologie bedienen. Die Geologie kennt stabile Formationen, die über sehr lange Zeiten stabil sind. Also beispielsweise die Salzvorkommen in Norddeutschland, da sagen die Geologen, die sind ungefähr 250 Millionen Jahre alt. Und im Vergleich zu 250 Millionen Jahren ist 1 Million Jahre schon auf einmal gar nicht mehr so viel.
Nun haben wir aber natürlich auch schlechte Erfahrungen mit Salzbergwerken gemacht. Zum Beispiel die Asse, die ist ja durchlässig wie ein Schwamm, da tropft es überall.
Genau, und deswegen ist eine der Schlussfolgerungen, man darf keinen Salzstock nehmen, der schon mal angebohrt worden ist. Mhm. Wo man nicht weiß, was frühere Generationen da schon gemacht haben, welche Schäden entstanden sind. Das ist genau eine der Lehren aus der Asse.
Nun gibt es noch eine andere Grundsatzfrage. Soll denn der Atommüll für alle Zeiten weg oder muss er vielleicht rückholbar sein, weil wir vielleicht in wenigen Jahrzehnten sogar eine bessere Technologie zur Lagerung haben könnten?
Schwierige Frage, aber auch eine gute Frage. Man kann immer sagen, der technische Fortschritt läuft und läuft und irgendwann wird man was Besseres erfinden. Dafür gibt es aber keine Garantie. Also, dass man nicht die Hände in den Schoß legen darf. Wir dürfen nicht einfach darauf vertrauen, dass sich das quasi von selbst auflöst, weil ein genialer Physiker in 30 Jahren eine tolle Idee haben wird. Wir müssen also was tun. Wir müssen aber schon gucken, dass solange wie der Prozess läuft, wir die Möglichkeit zur Rückholung der Abfälle haben, falls in der Zwischenzeit etwas super anderes erfunden wird. Und so soll ja auch das Verfahren so sein, dass noch für eine längere Zeit dieses Bergwerk, was entstehen wird, auch zugänglich sein soll, sodass man an die Behälter auch wieder drankommt.
Nun gibt es noch ein anderes, vielleicht das wichtigste Kriterium für das Endlager für den strahlenden Müll. Das ist nicht technisch definierbar, das ist die Akzeptanz. Das nationale Begleitgremium, in dem Sie als Experte sitzen, in dem es aber auch Bürgervertreter gibt, soll den Suchprozess für den Standort kritisch begleiten und für die Kommunikation, die Transparenz sorgen. Wir haben aber noch nicht mal Transparenz bei den geologischen Grundlagendaten, wie eben im Beitrag gehört. Eher schlechte Voraussetzung, oder ist das nicht so wichtig?
Das ist absolut wichtig. Ohne das Vertrauen, dass das hier ein ordentlicher Suchprozess wird, kann das Ganze nicht gelingen. Es muss auf jeden Fall vermieden werden, dass der Eindruck von Willkür, von politischem Eingreifen, von Interessengruppen und so weiter entsteht. Der Prozess muss transparent sein. Es müssen sich alle davon überzeugen können, dass der allmähliche Suchprozess auch nach nachvollziehbaren Kriterien und anerkannten Daten durchgeführt wird. Das von Ihnen angesprochene Datenproblem, das haben wir uns als nationales Begleitgremium gerade auf die Tagesordnung geschrieben. Wir werden im Mai unsere Sitzung bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung durchführen, die diese Datengeschichten behandelt und dort gemeinsam nach Wegen suchen, wie wir sozusagen das Problem, dass einige der Datensätze ja Privateigentum sind, nicht veröffentlicht werden dürfen, wie wir das durch so etwas wie Ombudsleute, Ombudsmänner, Ombudsfrauen lösen können, vertrauenswürdige Personen, die gewisse Vertraulichkeitsvereinbarungen unterschreiben müssen, denen aber dann die Daten zugänglich gemacht werden können. Damit kann man umgehen.
Womit man vielleicht weniger gut umgehen kann, sind so politische Fallstricke. Wenn zum Beispiel Bayern sich in den Koalitionsvertrag zwischen den Freien Wählern und der CSU hineinschreibt, dass ein Atommülllager in Bayern kategorisch auszuschließen ist, was macht man da?
Naja, also da verweise ich zunächst mal auf die Schweiz. Die machen sowas Ähnliches wie wir in Deutschland für ihren Atommüll. Die haben für diesen Suchprozess das Vetorecht der Kantone außer Kraft gesetzt. Wohlweislich, dass ansonsten so etwas passieren kann, was wir jetzt mit Bayern gesehen haben. Es ist unsolidarisch. Bayern hat stark von der Kernkraft profitiert. Und dann eben vorab zu sagen, man nimmt die Abfälle nicht, das geht nicht. Ich möchte auch daran erinnern, dass der Hauptgrund, dass wir jetzt überhaupt wieder auf einem konstruktiven Weg der Suche sind, darin gelegen hat, dass der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann vor ein paar Jahren gesagt hat, naja, das Zeug, sprich Atommüll ist da, das Zeug muss irgendwo hin. Und falls es in Baden-Württemberg den besten Standort nach Sicherheitsmaßstäben geben würde, na, dann muss es eben so sein. Also diese Blockadehaltung, die ist in der Tat ein Problem. Die ist auch in Sachsen durchaus nicht unbekannt. Und ich glaube, da muss politisch gearbeitet werden, dass wir darüber hinwegkommen. Sonst macht so ein Beispiel Schule und das nächste Bundesland macht das dann auch und das übernächste und schon ist das Verfahren in den Sand gesetzt.
Professor Martin Grunwald, Mitglied des Nationalen Begleitgremiums zur Standortsuche für das Atommüllendlager. Ist das Müll oder kann das weg? Die Abfallfrage. Der Tag in HR2 Kultur.
Alles voll Plastik. Wir packen alles in Plastik, Gurke und Schaschlik. Meine Früchte selber pellen, finde ich doof. Plastik ist halt voll praktisch. Warte mal, warum ist dieser Vogel tot? Na gut, wenn die Tonne überquillt, dann wird das recycelt. Alles halb so wild und landet im Wasser. Bleib mal gechillt, nur ein paar hundert Jahre und weg ist der Müll. 1, 2, 3, man findet allerlei. Schöne bunte Tüten in jedem siebten Hai. Plastik, die Merkel, die sagt nix. Und was macht eigentlich diese Frau hier von Beruf?
Was?
Plastik finde ich fantastisch. Die ganzen Ökopfeifen sind doch dumm, 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 dumm.
Im Nordpazifik hat sich ein Müllstrudel gebildet, der so groß ist wie Europa.
Nur Gelaber, Laber. Daraus wird Mikroplastik, das ist winzig klein. Und was man nicht sehen kann, wird so schlimm nicht sein. Das gibt's in Reifen, Abrieb, Creme und Schminke und im Duschgel, das ich nehm, damit ich nicht stinke. Und natürlich im Fleece Pullover, Lover. Plastik find ich bombastik. Pack dich einfach selber rein, dann bleibst du frisch.
Der Plastiksong von Dennis Kaup. Ist das Müll oder kann das weg? Die Abfallfrage im Tag in HR2 Kultur. Containern wird das genannt, wenn ungebetene Gäste die Abfallcontainer von Supermärkten nach Essbarem untersuchen und mitnehmen, was zu schade für den Müll ist. Das Todesurteil für noch gut erhaltene und noch lange essbare Lebensmittel ist einerseits die Mindesthaltbarkeitsdauer, die auf jedem verpackten Lebensmittel steht. Wenn das Datum abläuft, landet das Lebensmittel im Müll. In Deutschland tragen selbst Honiggläser das Ablaufdatum, obwohl der Honig, der den Pharaonen als Grabbeigabe mitgegeben war, als deren Gräber nach über 5000 Jahren geöffnet wurden, noch immer essbar war. Der zweite Wegwerfgrund für frische Lebensmittel sind kleine Schönheitsfehler, beim Obst zum Beispiel. Dagegen, dass täglich Tonnen von Lebensmitteln im Müll landen, wehrt sich seit Jahren die Bewegung der Lebensmittelretter. Zum Teil sind auch sie schon wegen Diebstahls verurteilt worden, haben wir schon am Anfang der Sendung gehört. Jetzt allerdings gibt es eine Alternative zu mehr oder weniger illegalen Containern, die App Too Good To Go, die Lebensmittelverkäufer, Handwerk und Gastronomie und Kunden verknüpft. Jörg Dierkes.
Kurz vor Ladenschluss packt Mitarbeiterin Nicole Seifert die Tüten mit den Gebäckresten. Das alles würde normalerweise weggeschmissen, heute nicht. Seit einigen Wochen macht der frische Markt Jetta in Hagen-Emst mit bei der App Too Good To Go. Zwei Tüten Gebäck werden für 3 Euro verkauft. An jemanden, der per App vor einigen Stunden bestellt hat. Die Kunden sind Jan-Philipp Meyer und Chiara Behle aus Überzeugung.
Zum Beispiel einmal eine günstige Alternative zum frischen Brot. Klar, es ist ja, es bleibt ja frisches Brot. Und es ist einfach eine Tatsache, wenn das heute Abend weggeschmissen werden würde. Wenn man jetzt sieht, was wir hier für 2 Tüten, ich meine, ich habe jetzt noch nicht reingeguckt, aber wenn ich fühle, ist schon Brot drin, da werden noch einige andere Backwaren drin sein. Wenn das alles weggeschmissen werden würde, das wäre schon sehr traurig.
Für den Lebensmittelhändler ist das auf den ersten Blick ein Zuschussgeschäft. Der wirkliche Warenwert in den 2 Gebäcktüten liegt bei etwa 9 Euro. Aber er spart Müll, bekommt für die Reste wenigstens noch eine Kleinigkeit und er erschließt sich neue Kunden. Was in die Tüte kommt, ist vom Tage abhängig.
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das ist mal sind es 50 Brötchen, die übrig bleiben abends, mal nur 10, mal gar keine, wenn man Glück hat. Das ist also sehr unterschiedlich.
Und so funktioniert die App. Runterladen aufs Mobiltelefon und schon wird angezeigt, welche Händler und Restaurants in der Nähe mitmachen. Auswählen, zum Beispiel das Sushi-Restaurant am Theater, bestellen und mit PayPal oder Kreditkartennummer bezahlen. Angegeben ist ein fester Abholzeitpunkt zum Ende der Öffnungszeit. Beim Sushi-Restaurant ist das kurz nach 22 Uhr. Noch dreht sich auch zur späten Stunde das Laufband mit dem kompletten Angebot. Betreiber Yuai Wang ist seit einem halben Jahr dabei.
Das ist gut für uns, weil wir sehr viel Müll wegschmeißen am Ende des Abends. Dann sparen wir auch die Kosten für Restmüll. Dann habe ich so eine Idee, okay, dann machen wir auch mit.
Heute packt er insgesamt 6 Portionen ab. Ware, die nicht in den Müll wandert, und eine neue Kundin gewonnen, die heute erstmals die App nutzt.
Super überrascht. Also weil ich habe heute Morgen das bestellt, per PayPal bezahlt. Und wie gesagt, ab 10 Uhr sollte man abholen und ja, fertig. Einmal hier. Ich habe gedacht, wie machen Sie das wohl? Aber einmal drüber wischen und schon was erledigt.
Ein Risiko für den Kunden bleibt allerdings. Es ist letztlich eine Überraschung, was er am Ende des Tages eingepackt bekommt.
Wundertüte für wenig Geld, nicht weggeschmissene Lebensmittel. Die App heißt Too Good To Go. Thomas Fischer, Umweltwissenschaftler und Leiter der Abteilung Abfallpolitik und Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe. Guten Tag nach Berlin.
Einen schönen guten Tag, hallo.
Das mit der App Too Good To Go ist eine feine Sache. Es gibt auch schon Supermärkte, die sich daran beteiligen. Allerdings handeln sich die Leute, die die Lebensmittel für kleines Geld übernehmen, dabei oft einen ganzen Haufen Verpackungsmüll ein. Ich habe das schon mal mit beobachtet. Wenn ein Supermarkt eine ganze Steige Joghurt abgibt, dann ist da meist mehr Verpackung als Inhalt. Es wird zwar kein Lebensmittel fortgeworfen, dann aber eben doch die Verpackung. Wie viel das ist, merkt man erst, wenn man auch das übernimmt, was sonst im Laden bleibt, also diese Umverpackung. Wie gehen wir diesen Müllberg an? Eine App würde da wahrscheinlich nicht reichen.
Ja, eine App, so toll die in diesem Fall auch ist, würde da nicht weiterhelfen. Wir haben einen Europameistertitel in diesem Bereich, und zwar den Europameistertitel für das Verpackungsmüllaufkommen. Da sind wir Spitzenreiter in Europa mit über 18 Millionen Tonnen pro Jahr, und die Richtung der Verpackungsabfälle geht weiterhin steil nach oben, und das ist eine Riesenverschwendung, Ressourcenverschwendung, belastet das Klima enorm, und deshalb muss dringend gegengesteuert werden. Vielfach wird der Verbraucher auch vor vollendete Tatsachen gestellt, wenn es in Supermärkten sehr häufig nur noch vorverpacktes Obst und Gemüse gibt und Getränke nicht mehr in Mehrwegflaschen, sondern nur noch in Einwegplastik. Stehen viele Verbraucher ratlos vor den Regalen und wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Und deshalb und ähnlich verhält sich das bei halbvollen Verpackungen, sinnlosen Umverpackungen. Verbraucher können häufig diesen Verpackungen gar nicht mehr aus dem Weg gehen. Und deshalb ist der Gesetzgeber gefordert, hier entsprechende Regelungen zu erlassen.
Aber es gibt auch Supermärkte, die dem Gesetzgeber zuvorkommen. Aldi hat zum Beispiel jetzt verfügt, dass die Salatgurken nicht mehr in Folie eingeschweißt werden dürfen. Ab demnächst, ich glaube, kommt jetzt gleich, heißt es geht auch ohne Gesetzgeber?
Naja, die öffentliche Debatte über Plastikabfälle, die ist ja da. Die Europäische Kommission hat vor kurzem eine Richtlinie erlassen, um bestimmte Einwegplastikprodukte zu verbieten. Und dem einen oder anderen Händler und Inverkehrbringer von Plastikverpackungen steht der Schweiß auf der Stirn. Insofern, und der Handel hat feine Antennen, versucht der eine oder andere durch punktuelle Maßnahmen Plastikmüll zu vermeiden. Aber wir brauchen natürlich eine Lösung des Problems in der Breite. Und deshalb, und das passiert eben nicht, indem man Gurken nicht mehr eingeschweißt anbietet. Das ist gut. Das ist eine sehr gute Entwicklung, aber insgesamt sind 63% des Obstes und Gemüses immer noch vorverpackt in Plastik und Pappe. Und damit das Ziel in der Breite angegangen wird und nicht nur von Aldi, sondern auch von Lidl, Rewe, Edekas dieser Welt, brauchen wir ein Abfallvermeidungsziel. Wir haben wunderbare politische Ziele zum Klimaschutz, zur Reinhaltung des Wassers.
Die wir ja auch alle reißen.
Ja, das ist so, aber wir haben ja nicht mal eine Hausnummer im Bereich Plastikmüll. Wer schützt den Bürger und die Umwelt vor Plastikmüll? Dazu gibt es kein Ziel. Es gibt kein Abfallvermeidungsziel und keiner weiß, wo die Reise hingehen soll. Und deshalb brauchen wir ein solches Reduktionsziel, ein Abfallvermeidungsziel. Das muss die Politik vorgeben, das muss verbindlich sein und dann gibt es in der Breite auch weniger Abfälle.
Sie haben gerade gesagt, über 60% der Lebensmittel sind vorverpackt. Früher waren Äpfel nicht in Beuteln verpackt, Kartoffeln auch nicht. Gurken waren nicht eingeschweißt, wie schon gesagt. Warum ist das heute so? Ist das für die Händler einfacher oder ist das einfach irgendwie so gekommen über uns?
Naja, zum einen ist es so, dass immer mehr Obst und Gemüse importiert wird über wahnsinnig lange Transportstrecken, zehntausende Kilometer. Auch das ist schon mal nicht zu begrüßen. Damit sie den Transportteil überstehen, werden sie häufig in Plastik verpackt.
Auch Bananen, die ja schon sowieso von Hause aus von der Natur verpackt worden sind.
Ja, die beste Verpackung ist die Natur bietet. Und das lose Einkaufen von Obst und Gemüse bietet ja auch die Möglichkeit, bedarfsorientiert einzukaufen. Und wenn ich eben Bananen nur noch kiloweise abgepackt habe, dann lässt sich das im Kassensystem zwar leichter abrechnen, aber am Ende haben sie vielleicht als Single zwei oder drei Bananen zu viel, die dann im Bioabfall landen. Das wollen wir nicht. Und deshalb muss man auch konstatieren, Plastikverpackungen sind auch noch zu günstig, Plastik ist zu billig. Deshalb wird es auch von vielen Verpackungsherstellern und Händlern unreflektiert eingesetzt. Und auch da muss der Gesetzgeber, die Politik, durch beispielsweise eine Plastiksteuer oder eine CO2-Steuer auf Kunststoffe dafür sorgen, dass sorgsamer und reflektierter, sparsamer mit Plastik umgegangen wird.
Wenn man eine CO2-Steuer auf Kunststoffe machen würde, dann würde das auch plötzlich die Kunststoffe, die aus natürlichen Vorstoffen hergestellt werden, Maisstärke zum Beispiel oder Kartoffelstärke, unterscheiden von denen, die aus Erdöl produziert worden sind. Dann würden die unterschiedlich teuer werden.
Das könnte natürlich sein, allerdings kann man das CO2 natürlich auch bei Biokunststoffen aus nachwachsenden Rohstoffen einpreisen. Auch das gibt es quasi nicht zum Nulltarif, denn der landwirtschaftliche Anbau von Nutzpflanzen führt auch zu erheblichen CO2-Emissionen. Das müsste man dann natürlich einpreisen, weil es macht ja keinen Sinn, unnötige Umverpackungen aus Plastik, aus fossilem Rohöl durch solche aus landwirtschaftlich angebauten Nutzpflanzen zu ersetzen. Insgesamt müssen wir dahin kommen, dass mehr Mehrwegverpackungen für Joghurt beispielsweise, für Mehrwegflaschen, für Getränke, dass solche Mehrweganwendungen gefördert werden und dass eben Einwegverpackungen, Plastikverpackungen teurer gemacht werden.
Ich glaube, ich sehe schon irgendwie, am einfachsten ist das, was die Österreicher gemacht haben. Einfach ein Abfallvermeidungsziel bis 2025, glaube ich, 20% weniger Verpackungsmüll.
Das wäre zumindest eine Hausmarke. Da wüssten die Unternehmen, wo es lang geht, in welche Richtung man sich bewegen muss. Die freiwilligen Selbstverpflichtungen, die für den Herbst angekündigt sind, von den Händlern gemeinsam mit der Umweltministerin Svenja Schulze, die werden wahrscheinlich dazu führen, dass gewisse Mengen, Plastikmengen vermieden werden. Aber das wird nicht so ambitioniert sein. Und deshalb brauchen wir die Politik, die die Unternehmen vor sich hertreibt. Diejenigen Unternehmen, die bislang für diese Müllberge verantwortlich sind, werden diese Müllberge aus eigener Kraft auch nicht wegbekommen.
Der Umweltwissenschaftler Thomas Fischer, Leiter der Abteilung Abfallpolitik bei der Deutschen Umwelthilfe. Recht herzlichen Dank. Ist das Müll oder kann das weg? Die Abfallfrage. Der Tag in der H2-Kultur.
Wir Deutschen sind ja sehr große Müllproduzenten. Wir sind im weltweiten Müllranking auf Platz 6. 631 Kilo Hausmüll produzieren wir pro Einwohner im Jahr. Wir denken ja immer, es ist ja nicht so schlimm, denn wir Deutschen, wir trennen ja. Wir lieben das Märchen vom Recycling. Recycling, das ist ja die deutsche Antwort auf den Buddhismus. Das ist unser Glaube, dass unser Müll durch die Tonne ins Nirvana eingeht. Und dann entsteht ein großer Berg und dann steht da der Dalai Lama und schaut sich alles an und sagt jedem Stück Müll, als was es einmal wiedergeboren wird. Ying und Yang, wir nennen es duales System. Der Joghurtbecher gibt seine irdische Form auf und kommt zurück zu uns als Kondom. Am besten mit dem gleichen Aroma.
Christian Ehring von ZAPP. Welcome to Sodom haben die Dokumentarfilmer Florian Weigensamer und Christian Grönes ihren Film über eine riesige Müllhalde in Ghana genannt. Dorthin fährt unser Schrott, Elektroschrott vor allem, Schrott, der angefüllt ist mit Wertstoffen. Um mit den in Ghana vorhandenen einfachen Mitteln an die Wertstoffe zu kommen und diese verkaufen zu können, muss man die Umwelt verseuchen und sich selbst. Sabine Schulz berichtet.
Verdreckt, verseucht, verloren. Bis vor etwa 20 Jahren noch grüne Lagune. Heute eine der weltgrößten Müllhalden für Elektroschrott. Endstation auch für unsere ausgedienten Computer und Handys. Abogloshi in Ghana zählt zu den giftigsten Plätzen der Erde. Und doch leben und arbeiten hier tausende Menschen. Sie nennen diesen Ort Sodom.
Den ersten Eindruck, den man gewinnt, ist, das ist komplettes Chaos. Das ist eine Endzeitlandschaft. Das war sehr spannend, dort zu sehen, dass diese Gesellschaft, die auf dieser Halde lebt, auch diesen menschlichen Drang hat, sich zu organisieren. Also man kann eigentlich sagen, ein bisschen Kultur dieser Szenerie entgegenzusetzen.
Ein Mikrokosmos mit festen Regeln. Junge Mädchen verkaufen Wasser, junge Männer zerlegen Computer, um an verwertbare Metalle zu kommen. Einträglicher ist es, den Kunststoff wegzuschmelzen, der das begehrte Kupfer umhüllt. Der schwarze, toxische Qualm ist allgegenwärtig. Abel hat es zum Chef der Feuerstätte gebracht.
The fire is a monster. It can make you sick. For me, it is a good thing. The fire always creates something new. Fresh copper.
Kupfer, das vermutlich wieder in Europa landen wird für die nächste Generation von Smartphones. Sie sehen sich als Recycler, sind stolz auf ihre Arbeit. Für sie ist dieser gespenstische Ort ein Ort der Hoffnung und Chancen. Man sieht nur junge Leute, alt wird hier keiner. Es ist ein Tanz auf einem Blei- und Quecksilberverseuchtem Boden.
Es war faszinierend zu sehen, die unglaubliche Lebenslust, die unglaubliche Lebensenergie an so einem Ort. Ein Ort unglaublicher Kreativität.
Rapper D-Boy hat sich aus Elektromüll ein Tonstudio gebaut. Sein Song Welcome to Sodom wurde zum Filmtitel. Ein Film ganz aus der Perspektive seiner Protagonisten erzählt, mit ihren Gedanken und Geschichten. Das macht diese Doku so besonders. Das starke Porträt eines Ortes und seiner Menschen, weit entfernt und doch mit uns verbunden.
Man muss sich ja vor Augen halten, dass dieser Ort nur existiert, weil auf der anderen Seite unsere Luxuswegwerfgesellschaft existiert, die diesen Ort sozusagen geschaffen hat.
Sodom, ein Sinnbild für den Sündenfall, ein Ort, der uns alle betrifft.
This is Africa. This is Sodom. You have to be like a lion.
Fire, fire, welcome, welcome. Den Film gibt's übrigens noch in der ZDF-Mediathek, den uns Sabine Schulz da eben vorgestellt hat. Den gucken Sie aber gefälligst erst, wenn diese Sendung vorbei ist. Gerd Lautenschlager, Professor für Abfallwirtschaft an der Bayerischen Hochschule, war in Stefan Driesdorf. Guten Tag.
Guten Abend, Herr Schwind.
Erst einmal, was hat unser Elektroschrott in Ghana zu suchen? Wie kann es sein, dass unser Dreck dort die Umwelt verseucht und die Menschen tötet?
Eigentlich überhaupt nichts. Also es handelt sich auf jeden Fall um illegale Exporte. Denn wenn deutscher Abfall ins Ausland exportiert wird, dann muss nachgewiesen werden, dass am Zielort eine ordnungsgemäße Verwertung möglich ist oder durchgeführt wird. Und davon kann ja in diesem Fall auf keinen Fall die Rede sein.
Nee. Nun ist der Elektroschrott, aber auch anderer Müll, das sieht man an diesem Beispiel, das wir eben vorgestellt haben, Ghana, voll mit wertvollen Materialien. Sonst würde sich das ja überhaupt nicht lohnen, seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Materialien, die wir eigentlich wieder in die Produktion einbringen könnten. Warum behalten wir den Schrott nicht hier und holen die Wertstoffe mit sauberen Methoden heraus?
Ja, es werden ja Versuche unternommen. Also der Gesetzgeber hat ja ein sogenanntes Elektroaltgerätegesetz erlassen, das vorschreibt, dass die Inverkehrbringer, die Hersteller, diese Elektrogeräte zurücknehmen müssen und dass diese Geräte verwertet werden müssen. Also Elektrogerät ist ja nicht Elektrogerät und dazu zählt sowohl ein Gefrierschrank wie eine elektrische Zahnbürste und die werden natürlich in unterschiedlicher Weise wiederverwertet. Also es gibt für viele Elektrogeräte gibt es schon ausgereifte Techniken zur Wiederverwertung. Also ich denke jetzt beispielsweise an Kühlschränke. Auch für andere Elektrogeräte gibt es bei uns Verwertungstechniken. Aber die sind zum Teil recht aufwendig und nicht immer wirtschaftlich darstellbar.
Das heißt, die Wertstoffe, die drin sind, sind noch zu preiswert, als dass es sich lohnen würde, sie aufwendig da herauszuholen.
So ist es, ja. Also in jedem Fall.
Es gibt ja auch den Begriff, um noch eins weiterzugehen, Urban Mining in der Abfallwirtschaft. Der beschreibt die Tatsache, dass wir früher in unseren vielen oberirdischen Mülldeponien, aber auch in vielen Löchern, alten Bergwerken, die wir mit Müll aufgefüllt haben, ganz viele Stoffe mitdeponiert haben, die wir eigentlich als Rohstoffe nutzen könnten. Wann sind wir so weit, dass wir die Deponien aus der Wirtschaftswunderzeit aufmachen und die Rohstoffe herausholen können?
Ja, das ist auch wieder eine Frage des Preises. Also wenn ich jetzt mal an unseren Siedlungsmüll, an unseren Hausmüll denke, dann liegt in Deponien, in Hunderten von Millionen Tonnen, liegt dort Material wie zum Beispiel Metalle, ob das Stahlschrott ist, ob das Kupfer, Aluminium ist, aber es liegen auch brennbare Bestandteile wie Kunststoff, Textilien, Holz, die man ohne weiteres als Ersatzbrennstoffe einsetzen könnte. Es ist eigentlich nur eine Preisfrage. Also man hat schon bei einzelnen Deponien einen Rückbau durchgeführt, kennt deshalb auch den Aufwand, der mit so einem Rückbau verbunden ist. Und momentan sind die Rohstoffe, wie auch in dem Fall der Elektroaltgeräte, einfach noch zu billig, sodass man diese Schätze des Urban Minings noch nicht in Angriff nimmt.
Und wenn wir den Müll, der jetzt gerade produziert wird, in dem Geräte weggeworfen werden, wenn wir den, wie die Mülldeponien damals, gut, da haben wir alles zusammengekippt, was man dann in Zukunft irgendwann mal aufwendig trennen muss. Wir könnten das ja auch jetzt schon getrennt irgendwie deponieren. Wenn wir das machen würden, wenn wir das aufbewahren würden, bis wir die Technologie entwickelt haben, das wieder auseinanderzunehmen?
Wäre zumindest eine Überlegung wert, aber ich glaube, das scheitert momentan noch im Detail. Also bei uns fallen die Zahlen, sind nicht exakt feststellbar, aber etwa so 1,5 bis 2 Millionen Elektroaltgeräte an.
Und im Jahr?
Im Jahr in Deutschland, ja. Erfasst wird ungefähr nur ein Drittel davon. Also vieles geht illegale Wege, wie wir schon gehört haben. Vieles landet auch im Hausmüll. Bei uns werden etwa so 700.000 bis 800.000 Tonnen geordnet eingesammelt. Und selbst wenn man den gesamten Elektroschrott erfassen würde, dann müssten die ja irgendwo zwischengelagert werden, zum Beispiel in einer Deponie. Und da gibt es natürlich jetzt auch bestimmte Anforderungen, wie dieser Abfall beschaffen sein muss, dass von diesem Abfall keine Gefahren ausgeht. Also wenn es in diese Deponie, wo diese Altgeräte gelagert sind, zum Beispiel hineinregnet, dann besteht die Gefahr, dass Schadstoffe, Schwermetalle ausgelaugt werden. Diese Elektroaltgeräte enthalten einen großen Anteil an Kunststoffen. Da besteht sicherlich eine Brandgefahr. Es gibt auch Anforderungen, wie der Abfall heute beschaffen sein muss, der auf einer Deponie abgelagert wird. Und da würden zum Beispiel diese hohen Kunststoffgehalte dem widersprechen. Hm. Also es gibt einfach hier etliche rechtliche Sachen, die momentan es nicht ermöglichen, dass man diese Elektroaltgeräte in Deponien lagert.
Aber das ist ja alles von hinten aus betrachtet. Das ist das, was in der Umwelttechnologie End-of-Pipe-Technology genannt wird. Warum gehen wir das nicht am Anfang an? Warum produzieren wir unsere Produkte nicht gleich so, dass man sie am Ende einfach auseinandernehmen und in ihre Rohstoffe zerteilen kann? Das könnte man doch vorschreiben.
Das wäre der richtige Weg. Also, dass man an der Wurzel anpackt, dass man überhaupt nicht so viel Elektronikschrott entstehen lässt. Also es geht schon mal an, dass man diese Geräte mit einer längeren Lebensdauer oder einer längeren Haltbarkeit ausstattet. Dass also ein Smartphone nicht nach 2-3 Jahren ausgetauscht wird, sondern dass es vielleicht 6 oder 8 Jahre hält. Ähnliches gilt für einen Computer. Dass diese Geräte leichter reparierbar wären, leicht austauschbar, leichter nachrüstbar. Das wären alles die richtigen Ansätze, auch dass eine Demontage, eine Verwertung, dass man also kritische Materialien von vielleicht harmlosen Kunststoffteilen leichter trennen kann. Aber da sprechen natürlich unterschiedliche Interessen dagegen. Klar. Also der Hersteller hat sicherlich kein Interesse, dass sein Produkt ewig lang hält und möchte natürlich so viel wie möglich verkaufen. Und da sehen Sie schon einen Konflikt, der nicht so leicht zu lösen ist.
Gerd Lautenschlager, Professor für Abfallwirtschaft an der Bayerischen Hochschule Wien, Stefan Driesdorf, Dankeschön. Wir haben aber, glaube ich, schon rausgehört, dass Abfallwirtschaft eigentlich bei der Produktion beginnt, wenn man ein Produkt plant. Michael Braungart, Chemiker, Verfahrenstechniker, Wirtschaftsprofessor in Rotterdam und Leiter des Hamburger Umweltinstituts. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Schwing.
Sie haben eine Produktionsmethode entwickelt, die Cradle to Cradle heißt. Also nicht von der Wiege zur Bahre, von der Produktion zur Entsorgung, zum Müll, sondern von der Wiege zur Wiege. Gibt es dabei im Idealfall keinen Abfall?
Ja, Herr Lautenschlager denkt einfach vom Abfall aus. Und ich denke vom Produkt her. Ich habe einen Fernseher auseinandergebaut. Ich finde in dem Fernseher 4360 verschiedene Chemikalien. Und ich frage dabei, wer will denn 4360 Chemikalien haben? Ich möchte doch nur Fernseher gucken. Warum werde ich zum Eigentümer von Sondermüll gemacht? Und der Hersteller kann damit den Gewinn privatisieren und das Risiko gehört der Allgemeinheit. Und das heißt, man kann die Dinge so machen, nicht, dass sie abfallfrei sind. Denn dann denkt man ja immer noch an Abfall. Das ist so, wenn ich sage, denken Sie nicht dran, wie Donald Trump ohne Toupet aussieht, dann denken Sie immer noch daran. Sondern es geht darum zu sagen, alles wird Nährstoff. Alle Dinge, die verschleißen, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, werden so gemacht, dass sie in biologische Kreisläufe gehen, dass sie kompostierbar sind, dass sie einfach verbrennbar sind, ohne Filter. Alle Dinge, die nur genutzt werden, wie Waschmaschinen, wie Fernseher, gehen in technische Kreisläufe. Dann gibt es natürlich.
Also Sie trennen in zwei verschiedene Kreisläufe.
Ja, in zwei Nährstoffkreisläufe davon, aber als Nährstoff. Denn wenn ich ohne Abfall denke, dann denke ich ja immer noch in Abfallvermeidung. Und was habe ich davon, wenn die Waschmaschine dann 20 Jahre hält, dann weiß ich erst recht nicht, wann das Material wieder wo zur Verfügung steht. Die Langlebigkeit hilft uns nicht, weil dann zum Beispiel auch die Innovation, zum Beispiel, dass ich das Waschmittel ja zurückgewinnen kann, nie auf den Markt kommt, weil die Waschmaschine ja 20, 30 Jahre hält. Wir brauchen in der digitalen Welt definierte Nutzungszeiten. Also man verkauft von vornherein nur 3000 Mal Waschen. Dann hat auch niemand mehr ein Interesse, dass die Waschmaschine nach der Garantie kaputt geht. Man hat einen Zähler drin und man kauft also nur 3000 Mal Waschen. Dann kann der Hersteller anstatt 150 billige Kunststoffe, zum Beispiel bei einer Miele-Waschmaschine, weil er ja das Billigste einsetzen muss, wir haben das untersucht, kann er dann eine Waschmaschine mit 5 Kunststoffen herstellen, wo es sich lohnt, sie wieder zurückzuhaben. Das heißt, der Hersteller verkauft von vornherein die Nutzung der Waschmaschine und nicht die Waschmaschine.
Das heißt, der kommt dann, wenn die 3000 Mal Waschen oder 10.000 Mal Waschen verbraucht sind, dann kommt der und holt das Ding wieder ab und stellt.
Ja, natürlich. Er stellt dann neue hin und spätestens nach 9 Jahren, weil der Innovationszyklus einer Waschmaschine etwa 9 Jahre ist, sonst kommt eine wassersparende Technik ja gar nie auf den Markt. Mhm. Und ich weiß vor allem auch nie, wann das Material zur Verfügung ist. Und dann kann dann verkaufe ich praktisch nur als Hersteller eine Waschversicherung. Dadurch kann ich die besten Materialien einsetzen und die schönsten Materialien einsetzen. Und ich treffe nicht den Kunden, wenn das kaputt geht. Ich sitze dann einen Tag zu Hause und warte auf den Service, sondern ich verkaufe von vornherein eben nur die Waschgänge. Dann können eben viel schönere und viel bessere Materialien eingesetzt werden. Denn ich möchte doch nur saubere Wäsche haben. Warum soll ich Eigentümer von Sondermüll werden?
Gibt es das schon? Gibt es solche Produkte?
Ja, es gibt inzwischen eine ganze Reihe von der Wiege zu Wiege, zum Beispiel Fußbodenbelege. Niemand braucht einen Teppichboden, ich brauche doch nur eine Fußbodenverpackungsversicherung, zählt für 10 Jahre. Der Hersteller verkauft also nur die Nutzung dieses Teppichbodens. Oder technische Lösungsmittel gibt es in München zum Beispiel, jetzt seit 1992 haben wir das entwickelt. Davon, also das Denken braucht eben Zeit, weil früher war das Eigentum die Religion, darum haben die Leute gemeint, ich muss das alles kaufen. Aber was wichtig ist, dass wir zuerst mal mit einfach Lügen aufräumen dazu. Die Verpackungen zum Beispiel vom Grünen Punkt sind einfach als Wirtschaftsgüter deklariert worden und dann galten sie als recycelt. Tatsächlich war die Recyclingrate nie höher als 5%. Heute finden wir den ganzen Dreck in Vietnam, in Kambodscha, weil China den Import verboten hat. Das heißt, Donald Trump ist irgendwie der ehrlichere Lügner. Aus einem Mobiltelefon habe ich 41 Chemikalien, die selten sind, dazu Metalle. Davon werden genau 9 zurückgewonnen. Alles seltene, das Indium, das Germanium, das Gallium, wird gar nicht zurückgewonnen und dann macht die Telekom die Werbung, dass man doch jetzt bitte die Dinge zum Recycling zurückgeben wollen. Da ist kein Recycling. Es werden, wie gesagt, nur 9 Elemente zurückgewonnen und das ist Gold und Silber. Das ist eigentlich nicht wirklich selten, es ist nur teuer. Und der ganze Rest, die wirklich seltenen Elemente, gehen alle verloren dabei.
Und warum ist das so? Ich meine, wenn wir vom, wie Sie sagen, wenn wir vom Produkt her denken oder von der Nutzung her denken, dann würde ich ja Smartphone-Nutzung oder telefonieren oder Internet-Surfen kaufen und nicht das Smartphone.
8000 Stunden Fernsehen zum Beispiel, dann weiß ich genau, ein echter Pay-Per-View. Wir haben einen Fernseher entwickelt, der spart so viel Energie ein, dass man ihn dem Kunden verschenken kann. Man muss nur eine Schutzgebühr drauf haben, dass man die wertvollen Elemente wieder zurückkriegt, weil er innerhalb von 8 Jahren an Strom so viel einspart, dass man den Kunden den praktisch wirklich umsonst abgeben kann. Man muss nur dann mit dem Energieversorger ausmachen, dass man die Energieeinsparung dann bezahlt bekommt. Oder man kann natürlich zum Beispiel in Rotterdam tun, oder
das heißt, stopp, ich will das verstehen mit dem Fernseher. Das heißt, Sie haben einen Fernseher, der verbraucht, ich sage jetzt einfach mal, nicht 90 Watt, sondern nur 9 Watt.
Ja, genau.
Und machen aber mit dem Energieversorger einen Vertrag, der würde eigentlich 90 Watt verbrauchen und die 81 und kriegen Sie bezahlt.
Bekommt der Fernseherhersteller. Oder in Rotterdam verkauft man keine Glühbirnen mehr, die ganz seltene Elemente drin haben, auch keine LEDs, sondern man verkauft einfach nur Lichtleistung. Das spart 40% der Kosten ein, weil diese LED hält 50.000 Stunden. Wenn Sie die verkaufen, sind Sie Ihren Kunden natürlich los mit dabei, sondern Sie verkaufen nur die Nutzung. Sie sagen, wie viel Lux pro Quadratmeter möchte ich, also Lichtleistung pro Quadratmeter möchte ich in Rotterdam haben, und dann behält der Hersteller von vornherein das Eigentum. Das ist doch auch, wenn man den Kapitalismus ernst nimmt, kann es doch nicht sein, dass der Gewinn immer privat ist und das Risiko die Allgemeinheit trägt, die Abfallwirtschaft oder eben die Leute in Westafrika davon. Nein, derjenige, der den Gewinn hat, muss auch das Risiko tragen. Das geht nicht anders.
Das heißt, wir haben dann den Ausstieg aus der Wegwerfgesellschaft, obwohl wir in der Konsumgesellschaft geblieben sind.
Ja, wir sind nicht mehr Konsumenten. Wir konsumieren ja die Waschmaschine nicht. Wir konsumieren das Fernsehen, aber wir konsumieren eben einen Bremsbelag, eine Schuhsohle, einen Autoreifen und man hat die falschen Dinge perfekt gemacht. Jetzt sind sie perfekt falsch. Es kommen 250.000 Tonnen Mikroplastik in die Weltmeere, allein aus Deutschland, davon, weil der Reifenabrieb eben vorher jetzt viel feinteiliger ist. Heute halten die Reifen etwa doppelt so lange im Verhältnis zu vor 30 Jahren, aber die 470 Chemikalien sind nach wie vor drin und jetzt wird das Zeug eingeatmet, habe ich in meiner Lunge und ich finde es überall im Körper oder im Weltmeer, weil es jetzt eben durch den Wind davongetragen wird und nachher sich in den Meeren wiederfindet. Man muss zuerst mal fragen, was ist das Richtige und nicht, wie mache ich es richtig. Also nicht Effizienz, sondern Effektivität. Zu fragen, wie, was ist das Richtige, was ist gesunde Ernährung zum Beispiel. Nicht, wie kann ich kann die Kuh nochmal 5000 Liter mehr Milch geben, sondern zu fragen, was ist gesundes Essen. Also nicht das Bestehende zu optimieren, nochmal einen Schritt zurückzugehen. Und dann kommen wir natürlich auf völlig andere Lösungen. Bei den Kunststoffen zum Beispiel, es ist völlig absurd, dieses Zeug zu sammeln, weil das ist so leichtgewichtig. In Ägypten habe ich gerade eine Arbeit betreut, da liegt meterhoch Plastik rum, aber weil die Folien so dünn sind, lohnt es sich, sie nicht einzusammeln. Die werden vom Wind weggeweht. Allein die Waschkosten sind 4-mal höher als der Wert des Plastiks. Darum wäre es viel sinnvoller. Ich gehe zum Beispiel im Laden hin und habe eine Verpackung aus einem einzigen Material, zum Beispiel aus Nylon, wo ich praktisch den Teppichboden gleich schon einplan für die nächste Nutzung, oder aus PET, und der Kunde bekommt eine Pfandkarte und jede Verpackung hat ein Pfand. Dann kann Aldi, Lidl, die anderen diese wieder zurücknehmen. Sie kriegen ihren Kunden auch wieder zurück. Und die Pfandkarte hat 30 Euro drauf. Dadurch wird das Lebensmittel auch nicht teurer. Nur all das, was ich über 30 Euro habe, weil ich es mehr einsammle, kann ich ausbezahlt haben. Ansonsten ist es praktisch nur eine Verpackungsversicherung. Die Verpackungen werden viel schöner und werden auch billiger, weil man eben nicht nachher die Abfallmafia unterstützt, sondern tatsächlich eben das Produkt am Anfang völlig anders gestaltet.
Michael Braungart, der Chef des Hamburger Umweltinstituts. Recht herzlichen Dank. Ist das Müll oder kann das weg? Die Abfallfrage. Das war der Tag. Wenn Sie uns nachhören wollen, dann wie immer in der ARD Audio App. Dort sind wir der Tag von HR2 Kultur, das Original. Oder bei uns selbst bei www.hr2kultur.de. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schwinn.